Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Luca Schwarzbauer. Luca ist einer der Shootingstars der diesjährigen Cross-Country World Cup Serie und konnte sogar ein Short-Track World Cup für sich entscheiden. Mit ihm spreche ich über das Training in Deutschland, was er von den alten Athleten lernen kann und warum es mittlerweile wichtig ist, dass auch Athleten extrem viel über Suspension, Bikes und Technik wissen. Hey Luca, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Du kommst ja gerade aus den USA und Kanada zurück und hast du den Jetlag schon ganz gut verkraftet oder hängst du noch ein bisschen in den Seilen?
Ja, also grundsätzlich vertrage ich das eigentlich relativ gut, den Jetlag. Dieses Jahr war es eher ein bisschen wilder. Wir hatten auch noch eine kleine Fete. Von Sonntag auf Montag, weil wir erst relativ spät zurückflogen sind am Montag. Und damit kam ich dann doch mit etwas Schlafmangel zu Hause an. Deshalb hat es ein bisschen gedauert, aber mittlerweile wieder voll im Training und der Jetlag sollte auch verarbeitet sein.
Ja, ich habe schon gesehen, du warst kurz nach Landung eigentlich schon wieder auf der Rolle, oder? Und hast angefangen, dich wieder auf die nächsten Rennen vorzubereiten.
Ja, genau. Jetzt steht ja auch noch viel an. Von dem her ist es ja natürlich wichtig, jetzt konzentriert zu bleiben.
Ja, eben die spannendsten Teile der Saison liegen eigentlich noch vor uns. Wir wollen jetzt aber eigentlich erstmal ganz an den Anfang gehen. Und zwar, wenn du sagst, du bist jetzt zu Hause, wo ist denn zu Hause? Also, wo bist du aufgewachsen?
Ja, genau. Also mein Zuhause ist auch mein tatsächliches Zuhause von früher, also meine Eltern sind zweimal umgezogen, aber ja, das nur nebenbei. Das ist nahe bei Nürtingen und Nürtingen liegt so südöstlich von Stuttgart, südlich einfach.
Ja. Das ist ja grundsätzlich jetzt schon eine ziemlich starke Bike-Region, oder?
Also wir haben hier eben die Schwäbische Alb und die bietet schon richtig, richtig viel. Also klar, ich kann jetzt nicht irgendwie 30, 40 Minuten Anstiege hochfahren oder noch länger. Aber abseits von dem quasi alles, gerade als Cross Country oder Straßenfahrer. Ja. Einfach weil, klar, also Bikeparks und so, das ist jetzt auch eher Mangelware. Aber gerade so zum Cross Country fahren oder zum Straßenradfahren ist es also praktisch ideal.
Ja. Wenn du sagst, du bist auch genau dort aufgewachsen, wo du jetzt wohnst, dann bist du ja auch dort zum Mountainbiken gekommen. Wann und wie bist du denn zum Mountainbiken gekommen?
Das ist eigentlich eine ganz witzige Story. Also ich war ja schon immer irgendwie halt mega aktiv so als Kind. Meine Eltern erzählen immer und da kann ich mich auch noch dran erinnern. Mich halt mit 5, 6 Jahren, das sieht heute anders aus, aber damals war es so, eben auch um 5 oder 6 Uhr aufgewacht bin und dann ab da einfach Vollgas, bis ich abends todmüde ins Bett gefallen bin. Und so ging das praktisch jeden Tag und ich hatte einen Kumpel, mit dem ich viel gemacht habe, der direkt bei mir in der Straße gewohnt hat und der ist immer auf jeden Fall montags und ich glaube der zweite Tag war mittwochs, ist auch ganz egal, ins Radtraining oder Mountainbike-Training eben gegangen und dann war der natürlich für mich nicht erreichbar an diesen 2 Nachmittagen. Und da muss ich ungefähr 7, vielleicht auch schon 8 Jahre alt gewesen sein, dachte ich mir, komm, bevor ich mich da langweile an diesen 2 Nachmittagen, gehe ich einfach mit Radfahren und somit bin ich dann glaube ich mit miserabelster Ausstattung, aber das ist auch ganz egal in dem Alter, mit in das Training und das war quasi mein Einstieg. Ich glaube, ich bin dann nicht gleich Rennen gefahren, das hat dann noch eine Weile gedauert, aber dann in der U9 bin ich dann, glaube ich, im zweiten Jahr mein erstes Rennen gefahren, wurde da auch Vierter, das weiß ich noch genau. Und es war ja eigentlich ein ziemlich gutes Resultat so. Also dachte ich zumindest damals. Dann kam ich aber in die U11, wo dann natürlich, also im nächsten Jahr, wo dann natürlich gleich wesentlich bessere Fahrer am Start waren und dann habe ich auch ordentlich kassiert. Und ich glaube, dann war es echt so, dass ich in dem Jahr, kann ich mich jetzt nicht mehr so exakt daran erinnern, aber bin mir relativ sicher, dass ich da dann schon vielleicht am Anfang vom Jahr zwei Rennen gefahren bin und dann aber eigentlich keinen Bock mehr hatte, weil einfach ja, ich da nicht besonders schnell unterwegs war. Irgendwie hat es mich dann aber im zweiten Jahr U11 doch wieder gecasht und dann war ich wieder dabei.
Ja, das heißt, für deine Eltern war das aber so ein bisschen so, okay, was machen wir mit dem Jungen? Der Bub muss irgendwo hin, der demoliert uns hier die Bude, lass den mal zum Radfahren bringen, mehr oder weniger.
Ja,
Beziehungsweise, du hast dich selber drum gekümmert.
genau, ich habe mich dann eher selber drum gekümmert, dadurch, dass ich sowieso immer draußen war. Ja, hat das, glaube ich, meine Eltern dann auch gar nicht so interessiert. Das ist eher auch witzig, wenn man das jetzt vergleicht mit, also ich bin selber noch kein Dad, aber wenn man das jetzt vergleicht mit heutigen Eltern, wo man das Gefühl hat, oder Kindern eben, also wo man das Gefühl hat, die sollten auch mal raus und die Eltern sagen, ja, komm, geh raus. Bei mir war das genau andersrum, da hieß es, komm, jetzt bleib doch mal daheim. Du kannst nicht den ganzen Tag nur draußen sein. Lies doch mal was oder beschäftig dich mal mit dir selber. Das ist sowieso ein Satz, den ich ungefähr täglich gehört habe. Genau, aber so kam das dann ein bisschen zustande.
Cool. Ich hatte letzte Woche mit Andy Kiesewetter gesprochen, den du ja, glaube ich, auch kennst und der auch bei dir im Verein ist. Und er meint, du kommst auch immer noch, obwohl du jetzt halt Weltcup-Profi bist, kommst du immer noch zum Training hin und wieder, wenn du mal Zeit hast. Wie wichtig war denn dieses Training für dich? Und möchtest du da jetzt auch so ein bisschen was zurückgeben oder wieso gehst du immer noch zum Training dorthin?
Ja, genau. Also das war aber oder ist jetzt ein anderer Verein. Also ich habe dann da irgendwann gewechselt. Ich war erst im RSC Köln. Das ist wirklich der kleinste von allen kleinen Vereinen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich da quasi keinen Draht mehr zu den Leuten habe. Aber dann bin ich, glaube ich, so in der U13, vielleicht auch erst in der U15 zum MTB Tech kommen. Das war damals eben so ein Mega-Verein für mich. Heutzutage, also klar, das ist auch ein toller Verein, aber ja, damals waren da halt so die Top-Athleten aus der Region und das war ein Riesending, da bei denen mitzufahren. Und ja, das war schon so, dass es dann zwei, drei, vielleicht auch vier Fahrer gab, die halt wirklich ja, in Bundesliga-Rennen oder so Top-10-Platzierungen eingefahren haben oder vielleicht auch mal auf ein internationales Rennen mit durften. Und das hat mich schon richtig motiviert und deshalb auch einen relativ, also zumindest in dem Zeitraum, einen relativ großen Anteil an dem ganzen Projekt gehabt. Und jetzt heute ist es einfach so, ja, die trainieren immer Mittwoch nachmittags oder abends. Und das hat jetzt in letzter Zeit immer hin und wieder mal ganz gut gepasst. Weil ich Grundlage fahren musste, dann bin ich vielleicht davor 2 Stunden gefahren. Bin dann noch mit denen 2 Stunden gefahren, die meisten oder im Endeffekt alle sind wirklich nette Leute auch, mit denen ich ein bisschen aufgewachsen bin und da wird dann auch gerne mal noch ein Eis gegessen oder so am Ende der Tour. Das ist dann eher so ein bisschen, ja, einfach ein chilliger Tag für mich. Wenn das dann gut reinpasst, dann ist es wunderbar und gerade gibt es auch neue Fahrer und Fahrerinnen im Verein und die sind, glaube ich, auch recht begeistert jetzt von meiner Saison und verfolgen das sehr eng und die freuen sich natürlich auch, wenn ich da dabei bin.
Ja, das ist ja immer spannend, dass immer wenn es gerade so Leute gibt, die halt wirklich vorne mitfahren und man irgendwie sieht, okay, also der ist quasi vor hier gefahren und fährt jetzt irgendwie Weltcup-Podium. Das heißt, ich kann es halt irgendwie auch schaffen oder der Weg ist irgendwie so ein bisschen nachvollziehbarer, oder? Wer waren denn so deine großen Helden, die dich so mental hochgezogen haben oder an denen du dich orientiert hast?
Ja, also wie gesagt, es waren eben so zwei, drei Jungs aus dem Verein definitiv mal. Ja, das waren einfach auch coole Typen und die waren halt 5 Jahre vielleicht älter als ich. Und deshalb habe ich schon alleine zu denen ein bisschen hochgeschaut. Und dann war natürlich hier auch ein Manuel Fumic, wobei ich sagen muss, der war ganz am Anfang meiner Karriere noch so weit entfernt, dass ich jetzt nicht so einen direkten Draht zu dem hatte, aber als ich dann vielleicht so, ja, 16, 17 war, da war das dann anders. Und ja, Manni, der wohnt vielleicht 3 oder 4 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Und wir haben zwar auch jetzt nicht so abartig viel zusammen trainiert während unserer oder während seiner Karriere auch, aber trotz allem war er immer präsent und immer einer, den ich auch mal im Café angetroffen habe und mit dem er immer mal wieder labern konnte. Und deshalb, ja, definitiv, aber natürlich auch die ganz großen, also klar, ich meine, ich fuhr auch dazu, aber eben solche wie Schurter und Co. Ja, gegen die ich ja im Übrigen auch jetzt viel Rennen fahre und wirklich auch, ja, sagen kann, ich bin mit denen allen irgendwie im Austausch. Und das ist natürlich schon, ja, wenn ich mir das überlege, also wenn ich mir das damals hätte vorstellen können, wäre schon verrückt gewesen, ja.
Wie ist da so das Gefühl, wenn man mit denen in der ersten Startreihe steht, also vor allen Dingen Schurter, der ja schon so lange dabei ist und so lange top fährt und zu dem du ja auch irgendwie, da war der schon ganz weit vorne und du bist noch eher so in den Juniorenklassen gefahren, glaube ich, oder? Wie ist das, wenn man dann neben dem steht und den dann auch mal schlägt? Was ist das für ein Gefühl?
Ja, es ist auf jeden Fall krass. Da gibt es eh auch so eine Geschichte, die ich dieses Jahr schon hin und wieder mal erzählt hatte. Er hatte ja in Novo Mesto den Plattfuß in der Führungsgruppe und war da ja wirklich einer der stärksten, wenn nicht der stärkste an dem Tag dieses Jahr. Und ich war ja nicht weit weg, vielleicht 10 oder 15 Sekunden hinter der Spitzengruppe, als er dann den Platten hatte. Und er ist dann zurückgefallen, war hinter mir und kam dann eine Runde später oder so, weil der Radwechsel auch recht schnell ging, wieder an mein Hinterrad. Und dann bin ich, ja, so eine, eigentlich eine ganze Runde, ja, ziemlich genau eine ganze Runde hinter ihm hergefahren. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie der fährt. Also es gibt ja viele sehr gute Techniker, könnte man sagen. Also zum Beispiel Tidjane Kaur hat man jetzt in Kanada auch gesehen oder im Snowshoe. Richtig, richtig cool. Ich selbst, ja, bin, denke ich, auch gut, kann da auf jeden Fall vorne mithalten, aber jetzt nicht herausragend. Aber ich bin jetzt wirklich auch hinter Pidcocks, hinter Rad gefahren, hinter wem auch immer. Wirklich absoluten Top-Leuten, aber einen Schurter, da hat man das Gefühl, wenn man dem hinterher fährt, das ist einfach nochmal ein bisschen geschmeidiger. Man merkt, der Kraftaufwand, den er eben benötigt, der ist minimal im Vergleich zu allen anderen. Und ja, dieses Smooth-Erfahren, von dem ja jeder redet, das verkörpert er einfach komplett und kann einfach an Stellen auch irgendwie ein paar Meter rausholen, auf denen man ja es überhaupt nicht erwarten würde, weil er ein bisschen pusht, ein bisschen, wie gesagt, smooth fährt. Und dann, ja, ist wirklich schon beeindruckend, ihn da zu sehen, und man hat so das Gefühl, der hat das XCO-Game komplett durchgespielt.
Ja, das macht so den Eindruck, ne? Du sagst ja, du bist nicht der schlechteste Techniker, sondern eher, ja, ich würde sagen, schon recht gut, was man so die letzten Rennen, vor allen Dingen auch in den Konditionen mit dem Regen und so gesehen hat. Also da bist du ja wirklich ganz weit vorne mit dabei. Aber wie trainiert man sowas, vor allen Dingen, wenn man von dort kommt, wo du herkommst, wo ja Mountainbiken auf Wegen unter 2 Metern ja eigentlich erstmal nicht so ganz erlaubt ist.
Ja, da hast du ganz recht. Ja, ich will mich jetzt nicht ja, hier nicht scheiße reden, aber im Endeffekt habe ich da natürlich immer gepflogen drauf gepfiffen, dass man hier nur auf Wegen, die unter über 2 Meter breit sind, fahren darf. Und im Endeffekt glaube ich, was halt wirklich sehr, sehr viel bringt, ist, wenn du von Kindesbeinen da einfach dabei bist. Und dann wächst da rein. Und ich meine, ich bin jetzt halt ja seit quasi Anbeginn meiner möglichen Zeit im Weltcup unterwegs, und ich kriege die Strecken einfach konstant mit. Und dann, ja, bleibt einem quasi nichts anderes übrig, als sich da anzupassen. Und ich glaube, ja, wenn man da ein bisschen am Ball bleibt, dann ist es im Endeffekt auch für jeden möglich, zumindest ein hohes Niveau zu erreichen. Und dann habe ich vielleicht einfach auch so ein bisschen das Talent. Ich bin auch immer Snowboard gefahren, viel mit meinem Dad. Und so habe ich einfach auch ein bisschen das Gefühl für Speed, würde ich mal sagen. Also vom Autofahren will ich jetzt nicht anfangen, aber trotz allem glaube ich, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe für diese Möglichkeiten und auch ein bisschen Talent. Also mein Dad, der ist zum Beispiel auch schon immer, also jetzt nicht mehr, aber als ich noch Kind war, Autorennen gefahren. Und da habe ich das halt auch von so Ideallinie und so Schwung mitnehmen. Und es ist wichtiger, schnell aus einer Kurve rauszukommen, als schnell reinzufahren. Und so Geschichten, das habe ich einfach auch von der Seite schon immer so ein bisschen mitbekommen.
Das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, extrem wichtig ist, früh zu lernen oder die halt auch einfach viel Talent ist, oder? Das ist eine Sache, die man wirklich ganz schwer lernt, oder was denkst du?
Exakt. Also ich glaube, das ist das A und O. Also man sagt ja auch, das oft übers Skifahren. Wenn du nicht von Anfang an Skifahren lernst, dann wird es schwierig, das zu lernen. Und ich glaube, ja, beim Mountainbiken ist es ähnlich. Und ja, genau.
Du hast jetzt schon über Schurter gesprochen, der das natürlich schon extrem lange macht, der schon extrem lange vorne mitfährt und der diese Strecken natürlich auch schon extrem lange kennt. Was denkst du, wie viel, also dass er jetzt oft dieses Stückchen besser ist, ist es, weil er wirklich so viel talentierter ist oder weil er schon so viel Erfahrung hat oder weil er einfach im Kopf so stark ist?
Ja, also ich glaube, dass er einfach als einer der allerersten erkannt hat, auf was es ankommt. Also das ist jetzt schwierig, weil das ein bisschen eine Zeit ist, in der ich noch nicht so im Game war. Aber so ist ein bisschen mein Gefühl, dass er einfach früh erkannt hat, okay, da liegt noch viel Potenzial und das will ich einfach ausschöpfen. Und ich glaube, ja, somit hat er einfach ja, früh begonnen, ja, eben vielleicht sagen wir mal 2013 oder 14, da war Technik. Natürlich hat jeder irgendwie da ein bisschen was in die Richtung gemacht, aber ich glaube, er hat sich da noch mehr drauf fokussiert und hat somit einfach einen gewissen Vorsprung sich einfahren können. Natürlich auch mit seiner Radmarke immer eng zusammengearbeitet und vielleicht auch ein Bike entwickelt, was einfach für ihn sehr gut passt und ich glaube, ja, also Sachen, die ich einfach auch erst später gelernt habe. Jetzt ist es auch so, dass wir das Setup wirklich vor jedem Weltcup, ja, also natürlich nicht mit x verschiedenen Parametern messen, aber zumindest wird immer der Rebound, wird immer der Luftdruck angepasst, werden immer die Volume Spacer raus und rein gemacht und wir schauen, wie kriegen wir das beste Setup hin und ich gehe quasi nie auf den Kurs, ohne exakt zu wissen, wie viel Luftdruck ich in den Reifen, in den Federelementen und wie viel Volume Spacer ich in den Federelementen habe. Und ich glaube, sowas hat er einfach früh angefangen und ja, sicherlich bietet auch seine, also wir können jetzt ewig über Schurter reden.
Ja, das.
Am besten du machst einen Podcast mit ihm, dann weißt du alles ganz genau. Aber sinnbildlich vielleicht auch für wie das halt funktionieren kann.
Ja.
Also ja, damit einfach früh anzufangen hilft sicher.
Was mich natürlich daran interessiert hat, ist, was du von solchen Sachen gelernt hast und warum du jetzt so weit vorne fährst. Weil du bist halt seit ganz langem wirklich der schnellste Deutsche, der halt einfach auch Rennen gewinnt und ja, einfach konstant irgendwo in der Weltspitze mitfährt. Und ich finde es total spannend, dass du sagst, dass auch du jetzt weißt, wie viel Volume Spacer da drin sind. Und bist du eher so ein Techniktyp, der sich also extrem dafür interessiert, wie das Rad aufgebaut ist, beziehungsweise wie die Suspension so funktionieren? Oder bist du dann doch jemand, der sehr froh ist, dass er seinen Mechaniker hatte, der ihm das alles aufbaut?
Ja, also nochmal kurz zu meiner Geschichte war ja, ist ja auch ein bisschen so, wie du richtig gesagt hast, ich bin schon immer irgendwie dabei, aber definitiv auch, also meine U23-Zeit, ich war ja Dritter bei der Weltmeisterschaft bei den Junioren und auch Zweiter bei der Europameisterschaft und so weiter, da wirklich stark und dann aber in der U23 auch extreme Fehler gemacht, die sich wirklich schwer ausgewirkt haben. Und ja, so musste ich irgendwie meinen Weg sowieso von Anfang an. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was vielleicht auch meinen Charakter beim Radfahren auszeichnet. Ja, also musste ich von Anfang an irgendwie mich so, nicht von Anfang an, aber eben von dieser Zeit an wirklich durchkämpfen und meinen eigenen Weg finden und schauen, wie ich zurechtkomme. Und so war das dann vielleicht anfangs nicht so, dass ich mich besonders auf diese Techniksachen fokussiert habe, weil ich das Gefühl hatte, gerade so jetzt in der Zeit zwischen, sagen wir mal, 2015 und 2018, da musste ich einfach gucken, dass ich überhaupt wieder meinen Körper auf Vordermann bringe, dass ich da stabil unterwegs bin. Und jetzt kam das erst so in den letzten 2 Jahren, und auch ganz ehrlich, jetzt eben mit dem Wechsel zu Canyon Collective habe ich einfach nochmal andere Möglichkeiten. Wir haben eben RockShox und SRAM als einer der Hauptsponsoren und haben da wirklich halt das aktuellste Shit am Start und ja, einfach Möglichkeiten, die ich vielleicht davor auch noch nicht so hatte. Und ich würde wirklich auch sagen, wenn du diese Möglichkeiten hast, dann spielst du einfach ja mit ganz anderen Karten
Ja.
verglichen mit jemand, der diese Möglichkeiten überhaupt nicht hat. Also es hängt natürlich ein bisschen von der Strecke ab, aber zum Beispiel auf einem Kurs wie in Lenzerheide oder so, wenn da einfach ein perfektes Setup hast, und dann musst du dich auch gezwungenermaßen, um auf deine Frage zurückzukommen, damit befassen, also ob du es willst oder nicht. Es ist aber bestimmt nicht so, dass ich jetzt jeder technischen Neuheit direkt hinterherrennen würde.
Okay.
Ja.
Du hast in Nove Mesto den Short Track gewonnen und hast da wirklich im Sprint alle Leute abgehangen. Und Nove Mesto gilt ja schon als Strecke, die wirklich sehr, sehr hart, sehr, sehr technisch ist, steile Climbs. Ist das so eine Strecke, die dir sehr entgegenkommt, oder wie magst du die Strecken am liebsten, so dass sie dir perfekt passen?
Ja, genau. Also ich habe ja da den Short Track gewonnen, nicht das lange Rennen. Von dem her ein bisschen unterschiedlich. Im langen Rennen hat es dann aber trotzdem auch gut geklappt. Witzigerweise war es, das ist eben das, ja, Paradoxum des Lebens vielleicht, oder keine Ahnung, die Absurdität des Lebens, weil in Novo Mesto hat es nie gut geklappt für mich. Obwohl ich eigentlich immer das als ganz, ja, guten Kurs empfunden habe im ersten Moment, weil eben ja viel flache Meter, viel Kraft brauchst du auf dem Kurs, nicht besonders ja, also muss nicht sehr viel klettern, aber es hat nie gut geklappt. Und jetzt dieses Jahr kam dann irgendwie alles zusammen. Gerade im Short Track war es so, dass ich ja die Woche vorher in Albstadt schon Vierter wurde und da vielleicht auch mindestens hätte Zweiter werden können. Mit ein bisschen mehr Erfahrung muss ich denken, in Albstadt, das war erst mein dritter Short Track. Ja, das ist klar, dass mir da ein bisschen Erfahrung fehlt gegenüber den anderen. Und in Novo Mesto, ja, da hat dann einfach alles gepasst, und gerade dieser Short-Track-Kurs, der liegt mir einfach sehr, sehr gut, würde ich sagen. Natürlich braucht man immer auch die Beine, aber ja, da kam wirklich alles zusammen. Und dann am Sonntag beim XCO-Rennen wurde ich Neunter, ja, auch in einem perfekt besetzten, also weil wirklich jeder da fällt. War dann trotzdem auch eine tolle Erfahrung, lange auch in den Top 5 gefahren, und genau.
Das ist Wahnsinn. Es ging dann weiter Richtung Snowshoe. Und das war ein Rennen vom Wetter her komplett katastrophal, weil es extrem geregnet hat und alles war komplett nass. Aber du bist ein Wahnsinnsrennen gefahren, auch wenn es am Ende nicht wirklich für die komplette Spitzengruppe gereicht hat. Aber wie oft du wieder zurückgekommen bist und wie oft du eigentlich wieder aufschließen konntest, das war schon sehr faszinierend und phänomenal. Schaust du dir Rennen im Nachhinein auch nochmal an, wenn, also die Übertragungen?
Ja, da habe ich witzigerweise letztens auch mit Max Brandl mal drüber geredet, weil ich dachte immer, wenn ich mal in die Position komme, wo ich wirklich regelmäßig gefilmt werde, und also TV eben, dann werde ich mir das wahrscheinlich im Nachhinein anschauen und immer wieder anschauen. Aber meistens ist es dann doch so, dass man irgendwie einen Fehler gemacht hat oder irgendein entscheidender Moment kam, warum er dann jetzt halt doch nicht Top 5 oder Top 3 oder was auch immer gefahren ist. Und das macht mich dann oft so fertig, dass ich vielleicht den Anfang angucke, aber dann denke, ich will das jetzt einfach nicht nochmal durchleben, wie ich in diesem Moment halt ausgerutscht bin oder dann gemerkt habe, scheiße, mir geht die Kraft aus. Und deshalb, ja, schaue ich mir dann gar nicht so regelmäßig an. Das Snowshoe habe ich mir dann trotz allem, auch wenn das mega bitter war, dann nochmal auf den letzten 200 Metern oder 300 das Top 5 Resultat zu verfehlen, habe mir dann trotzdem nochmal angeschaut, weil ja, das einfach, glaube ich, ein Rennen war, was ja, wovon man viel lernen konnte auch. Das war schon das Jahr vorher so. Mein Credo für den Tag war einfach, komplett auf mich selber mich zu fokussieren und alles ausblenden, was um mich rum passiert, um quasi so ein bisschen wie ein Zeitfahren zu fahren, weil ja, das hatte ich letztes Jahr schon so das Gefühl, es passiert so viel in dem Rennen, weil einfach die Plattenanfälligkeit extrem hoch ist an zwei Stellen, dass ja, und dann bei dem Wetter auch die Sturzgefahr, dass das die effizienteste Art und Weise ist.
Genau. Ich finde, was man bei dem Rennen aber ganz schön gesehen hat, was für einen unglaublichen Willen du hast, alles zu geben. Weil, ich sag mal, die meisten Leute wären wahrscheinlich, nachdem die das zweite Mal eine Lücke gerissen hätten, wären dann halt einfach dort geblieben. Und du bist aber nochmal zurückgekommen und hast wirklich bis zur letzten Sekunde gefightet. Und klar, am Ende kommt dabei halt raus, dass man einfach komplett fertig ist und dann vielleicht auf den letzten 500 Metern nicht mehr alles geben kann, aber bis dahin sah es ja wirklich extrem phänomenal aus und ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Und was ich extrem interessant fand, ist, wie viel Angst darum geschürt wurde, mit dir in den Sprint zu gehen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Zum einen hat Rob Warner einen eigenen Spitznamen für dich entwickelt und zwar Schwarzpower.
Und der ist aber auch nicht der
ist nicht der Erfinder. Erste.
Okay, ja. Also ich weiß nicht, ob er es für sich erfunden hat, aber ja, das war schon so, als ich, glaube ich, 2014 zu Rothaus Poison kam, da hat mein damaliger Teamchef Patrick Faller das schon immer gesagt. Aber egal, ja.
Ja, aber da halt einfach auf großer Bühne ausgerollt. Und wie gesagt, das, was er halt immer erzählt hat, dass man mit dir nicht auf die letzten Meter gehen möchte, weil du halt einfach so unglaublich viel Kraft hast. Wie fühlt sich das an, wenn du das bei einer Übertragung von Red Bull TV, was halt einfach in die komplette Welt gestreamt wird, merkst, dass du nicht einfach einer von vielen bist, sondern dass du wirklich einer bist, mit dem gerechnet wird und auf den gesetzt wird?
Ja, ja, also das ist eben das Erstaunliche dann am Ende des Tages. Also ich will jetzt wirklich keine Ernüchterung oder was auch immer verbreiten, aber wenn man da dann so reinwächst, es wird halt alles relativ schnell normal und ich muss mir immer wieder ins Gewissen rufen, wenn ich Top 10 fahre in einem Weltcup, dann ist es schon absolut überragend, weil ja, wenn du halt Zehnter wirst, dann sind nur 9 Fahrer auf der ganzen Welt, die noch schneller Rad fahren als du. Aber es, die Ansprüche, also ich weiß nicht, das gilt, glaube ich, nicht nur mir so, die steigen einfach extrem schnell und man hält dann, ja, jedes, also wenn ich dann nochmal vor dem Start interviewt werde, was jetzt einfach die letzten Jahre überhaupt nicht der Fall war, eben von Red Bull TV oder auch von anderen Fernsehleuten, dann, ja, dann hält man das irgendwie für völlig normal und da muss man sich wirklich immer wieder ins Gewissen rufen, dass das eben nicht der Fall ist. Und was du jetzt sagst über den Zielsprint, ja, da ist halt, das ist halt einfach auch in Novo Mesto so ein bisschen entstanden, dass da einfach alles zusammengepasst hat bei mir und ich da diesen auch für mich überragenden Zielsprint fahren konnte und ich glaube, den kann ich in der Manier auch nicht unbedingt wiederholen, aber du musst denken, für mich war jetzt am Anfang des Jahres das noch nicht klar, dass ich einen Weltcup gewinnen werde, aber ja, da war halt eben diese kurze Abfahrt vor dem Ziel und ich war dann noch erst und das war diese Position, wo ich auch sein wollte und ich wusste einfach, wenn ich um diese Kurve rumfahre, dann werde ich meinen Plan zu 100% verfolgen und das ist eine Chance, die die werde ich nicht oft kriegen, dass ich exakt in dieser Position auf die Zielgerade einbiege, in der ich eben sein will. Und ich bin um diese Kurve rumgefahren, wusste, ich muss jetzt, das wird also bis dato der wichtigste Sprint meines Lebens. Und ja, dann kannst du halt auch unter Umständen Kräfte mobilisieren, die ich so zuvor auch noch nie, also die Leistungswerte, die bin ich einfach zuvor auch noch nie gefahren. Vielleicht schon komplett aus dem erholten Zustand raus, aber niemals nach einem 20 Minuten brutalen Effort.
Ja.
Der ja mit so einem Short-Track-Rennen einhergeht. Und genau, und dadurch war das halt klar, dann hatte ich noch das Glück, dass Pidcock Zweiter wurde und somit das halt noch viel krasser wurde, weil ja, Pidcock wahrscheinlich der stärkste Sprinter überhaupt im Mountainbike-Business, einer, der auch schon Wout van Aert geschlagen hat, ich glaube Amstel Gold oder so. Ja, damit wurde das natürlich alles nochmal geschürt. Und nochmal, um auf deine Frage ein bisschen genauer zu antworten. Für mich ist das wirklich eines der entspannendsten Dinge, dass ich weiß, wenn ich auf die Zielgerade komme und die Ausgangspositionen ähnlich sind mit meinen Kontrahenten, mal abgesehen vielleicht von einem Christopher Blevins oder einem Tom Pidcock, habe ich immer die Möglichkeit, wenn ich mich stark fühle, oder wie gesagt, eben die Ausgangspositionen zumindest sehr ähnlich sind, die zu schlagen. Und das beruhigt natürlich enorm, weil du weißt während des ganzen Rennens, okay, du bist nicht unbedingt derjenige, der die Lücke reißen muss, bevor es Richtung Ziel geht, sondern du kannst immer warten.
Und das ist eine schön entspannte Situation für dich, aber das ist natürlich extrem verunsichert für alle anderen, oder? Die mit dir mitfahren, weil die wissen eigentlich, die müssen dich vorher abschütteln, weil wenn es zum Sprint kommt, haben sie ein Problem. So, und da kann man halt wahrscheinlich schon einfach nochmal entspannter irgendwie reingehen und muss vor allen Dingen wahrscheinlich ganz selten aus der Führung dann in die letzten Downhills fahren. Und genau, so. Also kann sich dann nochmal kurz vorm Schluss erholen. Von dort aus ging es für dich nach Kanada und dann hast du geschrieben, Kanada war so ein bisschen das härteste Rennen, was du bis jetzt gefahren bist, einfach weil es so unglaublich warm und feucht war und das einfach nicht so dein Wetter ist. Wie kann man sich das vorstellen? Was macht das mit dem Körper, wenn das Wetter einfach nicht passt für den Tag?
Ja, genau. Also das ist schon so. Ich glaube, ja, gerade jetzt meine Sprintfähigkeit, die kommt natürlich auch, weil ich gewisse Eigenschaften mitbringe, also entsprechende Power und vielleicht halt, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz offensichtlich, auch einer der schwersten Fahrer vorne bin, bringt es natürlich auch Nachteile mit sich. Also das ist ja im Endeffekt fast bei allem so, dass es eben eine Schattenseite und eine Lichtseite gibt. Und gerade bei warmes Wetter an sich ist okay, solange es trocken ist. Zum Beispiel in Andorra dieses Jahr, da war es viel, viel wärmer noch als in Kanada. Jetzt mal einfach vom Quecksilber des Thermostats aus betrachtet. Aber es dort in Kanada, ich weiß nicht, jeder, der schon mal dort war, da gibt es diesen St. Lorenz Strom und der bringt halt immer extreme Feuchtigkeit mit sich, und sobald es da irgendwie über 25 Grad hat, und an dem Tag, denke ich, hat es eher 8 oder 29 Grad, was jetzt erstmal nicht so krass viel ist, aber mit dieser Luftfeuchtigkeit dann einfach hart, und für mich ist das brutal. Also ich glaube, mir ist es ganz egal, wenn es kalt ist, wenn es regnet, wenn es trocken ist, wenn es staubig ist, aber mit schwülem Wetter, da tue ich mich extrem schwer. Und ja, das ist einfach so ein bisschen mein Handicap. Am Freitag noch sehr wohl gefühlt im Shorttrack, zwar taktisch ein bisschen am Ende ein bisschen eingeklemmt gewesen, ein bisschen vergeigt dann, aber ja, immerhin noch Neunter geworden, während ich dann am Sonntag einfach mehr oder weniger aussichtslos mich ergeben musste. Schade, aber nach langer Erfolgsserie dann auch zu verkraften, weil ich wusste, die Form, die ist jetzt in der Woche nicht schlechter geworden. Ich fühle mich weiterhin wohl. Das waren einfach die äußeren Umstände.
Ich glaube, das ist was man sich von hier aus kaum vorstellen kann, oder was das mit einem Körper macht, wenn es eben nicht nur heiß, sondern auch so extrem feucht ist. Und dass man da halt wirklich ziemlich low on energy ist. Wir haben aber jetzt zwei Rennen, die auf dem Kalender stehen für die nächste Zeit. Und das ist einmal die WM in Ligier und dann in Italien.
Valdisole.
Valdisole, genau. Das letzte Weltcuprennen. Mhm. Die sind ja wieder bei uns in unserem Klima. Ligier wird wahrscheinlich auch gar nicht ganz so heiß sein, weil es relativ hoch ist. Mhm. Was erwartest du da für diese Rennen?
Genau, also vorher haben wir jetzt noch die Europameisterschaft, hast du es gerade nicht aufgezählt, sind jetzt die European Games da in München. Genau. Wir sind am Freitag dran und auch wenn die Europameisterschaft so grundsätzlich nicht unbedingt das Hauptereignis ist, weil ja es so ein bisschen aus diesem klassischen UCI-Ding rausfällt, weil es eben ja von der UEC und nicht von der UCI abgedeckt wurde, ist es natürlich dieses Jahr trotzdem ziemlich wichtig, einfach aus dem Grund heraus, dass es in München stattfindet. Ich glaube, die Zuschauerkulisse wird enorm sein und die Übertragung ist auch ziemlich gut auf Eurosport und ZDF. Ich weiß nicht, ob unser Rennen da direkt übertragen wird, aber so grundsätzlich mal. Mhm. Deshalb ist das jetzt mal das erste Highlight. Trotz allem ist dann die Weltmeisterschaft danach, am Ende des Tages nochmal ein bisschen größeres Ding. Die Woche drauf eben, da ist dann auch, bisher ist es geplant, dass ich auch den Short Track fahre. Das will ich mir noch ein bisschen offen halten, weil die Saison, die war jetzt so anstrengend wie noch keine, also einfach aus dem Grund heraus, dass es sehr, sehr viele Rennen gab, mehr Weltcups als all die Jahre zuvor, ich jedes Sprintchen quasi auch mitgemacht habe bisher und deshalb genau will ich mir die Shorttrack wieder ein bisschen offen halten, aber dann ist am Sonntag darauf folgend das XCO-Rennen und das ist eigentlich wirklich einer meiner Lieblingskurse. Da habe ich mein erstes Top 25, was erstmal nicht mit den aktuellen Ergebnissen nicht unbedingt herausragend klingt, aber trotz allem mein erstes Top 25 Ergebnis in meinem ersten Elite-Jahr einfahren können und das war so ein bisschen der Tag. Also deshalb habe ich da einfach gute Erinnerungen, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann wenn ich weiter vorne starte, wenn ich meinem Körper noch ein bisschen Zeit gebe, sich zu entwickeln, unter Umständen auch in die Top 10 fahren und das habe ich jetzt auch mehrfach bewiesen, beziehungsweise auch darüber hinaus.
Ja.
Und deshalb ist es ein toller Ort für mich und witzigerweise bin ich da auch mal, ich glaube, das muss 2010 oder so bei dieser TFGW, das ist ja so ein Jugendevent von den Franzosen oder von Frankreich aus. Bin ich da schon in Ligier unterwegs gewesen, deshalb für mich auf jeden Fall ein toller Ort und ich hoffe, dass da noch einige schöne Erinnerungen dazukommen.
Ja, da drücke ich dir auf alle Fälle die Daumen dafür. Wie wichtig, weil wir dann wieder halt über den Kopf sprechen, oder wie wichtig sind eben solche positiven Ergebnisse, dass du eben weißt, hey, ich habe hier schon mal mein damaliges bestes Ergebnis gefahren, ich bin hier schon mal als Kind irgendwie gefahren oder als Jugendlicher und jetzt mit der aktuellen Form, die du hast und auch mit dem Selbstbewusstsein vielleicht, was du dir über die Saison gesammelt hast, jetzt in diese WM zu gehen. Wie wichtig sind solche Sachen?
Ja, also so Assoziationen, die sind extrem krass, also die können einfach, weil die Erfahrungen und die Gefühle und Emotionen, die man während so einem Rennen natürlich auch hat, also in beide Richtungen halt wirklich extrem sein können. Und gerade als Beispiel auch nochmal von Noel Mesto, für mich war das extrem schwer, an diesen Ort eigentlich zu kommen oder mich dort aufzuhalten, weil ich einfach mich an unzählige Male erinnert habe, wie ich da ins Ziel kam und dachte, wie soll ich da jemals vorne reinfahren können? Das ist für mich im Moment meilenweit entfernt und das sind natürlich Gedanken, die einen mega bremsen können und in die andere Richtung geht es auch so, aber am Ende des Tages ist es auch tatsächlich was, wo ich viel, ich arbeite auch mit einem Mentalcoach zusammen, jetzt nicht täglich und auch nicht super eng, aber dann doch hin und wieder und das ist eines der Hauptdinge, dass wir uns versuchen oder ich mich versuche loszulösen von diesen orten im Endeffekt, dass ich einfach meinen Job mache und einfach ja, mich auf das Wesentliche konzentriere. Und ob das jetzt in Déchets stattfindet, Novo Mesto oder in Kanada, das ist dann ja zweitrangig, weil im Endeffekt der Körper ist der gleiche und ja, man muss nicht, aber das kennt, denke ich, jeder, wenn man irgendwie auch Gerüche, Geräusche, vielleicht auch die Sprache der, also es ist ja immer so, wie wird man angefeuert, wenn man jetzt plötzlich das Tschechisch hört, dann und wirklich halt miserable Assoziationen damit verbindet, dann kann es sein, dass man, ja, dass einem die Mitochondrien versagen, also übertrieben gesagt.
Ja, aber
Und
ich gehe davon aus, du wirst nie wieder nach Novo Mesto kommen und ein schlechtes Gefühl haben.
vermutlich nicht, ja, genau. Das hat sich jetzt, genau, und das ist auch der perfekte Beweis dafür, dass sich eben viel ja, verändern kann, wenn man das richtige Mindset hat. Und genau, du hast ja auch gefragt nach dem Mindset. Das ist im Endeffekt super, super wichtig, aber auch eine Sache, mit der man umgehen lernt, definitiv.
Luca, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir wirklich alles Gute für den Rest der Saison und ich hoffe, wir sprechen uns hier im Winter nochmal wieder, weil ich hören möchte, wie du dich auf die nächste Saison vorbereitest. Und
Sehr gern.
wie gesagt, die Daumen sind gedrückt und alles, alles Gute bei ja, dem Ende der Saison 2022. Vielen Dank.
Danke. Alles klar.
Tschüss.
Ciao, ciao.